Hier ist Radio Wert Fessenheim, Lokalredaktion Freiburg-Kaiserstuhl.
Mit dem freien Sender verteidigen wir unsere Lebensinteressen gegen die Atomindustrie und gegen jede Form von Bedrohung und Vernichtung unserer Lebens- und Arbeitsbereiche.
So, guten Abend. Das ist die 45. Sendung von Radio Wert, vielmehr Radio Grünes Fessenheim im Studio Freiburg und Kaiserstuhl. Also heute Abend hört ihr uns das letzte Mal am Freitag, nächste Woche am Donnerstag. Und also ab nächster Woche, ab nach dem 1. März haben wir ausgemacht, immer ab am Donnerstag um die gleiche Zeit wieder, 7:30.
Und wenn ihr von dieser Stimme begeistert wart, könnt ihr uns natürlich schreiben an folgende Adresse: Radio Wert Fessenheim, Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg. Radio Grünes Fessenheim, Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg.
Ihr könnt aber auch schreiben, wenn ihr nicht begeistert war.
Also zuerst müssen wir mal wieder leider von diesem Wahlkampf in Baden-Württemberg reden. Der tobt sich ja in Grün aus. Alle Parteien wetteifern darum, besonders umweltfreundlich zu erscheinen. Jetzt am Wochenende, am Samstag, feiert die SPD in Grün. Und zwar gibt es in Freiburg ein groß aufgezogenes Öko-Festival und im Wielerwald einige Aktionen, eine Pressekonferenz der SPD-Initiative an der NATO-Rampe, dann eine Platzbegehung, kommt zwar 5 Jahre zu spät, aber die SPD guckt sich das nochmal an. Und Herr Eppler, der Vorsitzende der Untergliederung der SPD in Baden-Württemberg, pflanzt dort einen Baum. Uns berührt dieser ganze Wahlzirkus schon etwas merkwürdig, denn einerseits hatten wir es ja zu tun mit der CDU-Landesregierung, die direkt verantwortlich war in Wiel für den Polizeieinsatz, aber die wiederum hat ja nur die Atompolitik der sozialliberalen Bundesregierung ausgeführt. Und überall, wo die SPD an der Regierung ist, macht sie Atompolitik. Das ist also in Bonn, oder das ist in der letzten Zeit besonders schlimm deutlich geworden, in Hessen, wo Herr Börner sich nicht nur bereit findet, Kompaktlager und Zwischenlager bauen zu lassen, sondern tatsächlich Niedersachsens Albrecht noch übertrumpfen will mit einer Wiederaufbereitungsanlage. In Nordrhein-Westfalen, wo auch die SPD an der Macht ist, haben wir den fantastischsten Polizeieinsatz in Kalkar erlebt gegen Leute, die demonstrieren wollten und so weiter. In Baden-Württemberg, wo die SPD in der Opposition es sich leicht tut, gegen Atompolitik zu sprechen, gibt es gleichwohl noch Atomkraftwerke in Philippsburg, in Obrichheim oder in Neckarwestheim. Und die SPD, die hier sich zur Wahl stellt, hat überhaupt nicht vor, die zu stellen. Das heißt, ich glaube, dass die Bürgerinitiativen unserer Freunde in diesen 3 Orten, in der Umgebung, in den Katastrophengebieten, um diese 3 Atomkraftwerke überhaupt nicht froh werden mit der Tatsache, dass Herr Eppler einen Baum pflanzt im Wielerwald. denn schließlich haben wir das verhindert, damit das nicht vergessen wird, die Bürgerinitiativen, die Bevölkerung insgesamt, und zwar unter schrecklichen Drohungen haben wir das verhindert und nicht die SPD.
Zurzeit ist es ganz ratsam, sich zu überlegen, ob man nicht immer eine Sprühdose in der Handtasche hat, damit man immer so handlungsbereit ist, wenn man so abends vorbeifährt und irgendwelche Plakate sieht, wo einem die Gesichter nicht gefallen, kann man sich schon da was einfallen lassen.
Es gibt dazu auch andere Meinungen. Und zwar kann man was gegen Sprühdose haben, aus verschiedenen Gründen. Aber das sollen mal die anderen Leute noch darstellen, die dazu ihre Meinung haben. Und ich wollte nur sagen, dass es auf jeden Fall wichtig wäre, die Wahlpropaganda so ein bisschen aufzumuntern, diese Eintönigkeit in der Plakatlandschaft so mit eigener Idee irgendwie in eine eigene Richtung zu biegen.
Also ich finde es sinnvoller, wenn man Spruchbänder drüber klebt. Und zwar regt es dann die Einzelleute noch ein bisschen zum Denken an. Überlegt euch mal, was ihr so drüber kleben könnt.
Ja, ich fahre jeden Morgen, wenn ich rausfahre aus meinem Haus, auf eine 2x3 Meter große Mauer zu, wo der Lothar Späth und noch einen schönen Spruch im Mund vor mir erscheint. Und da werde ich demnächst auch mal einen Farbeimer nehmen und einen Pinsel oder jemand anderes, der es vielleicht vor mir noch macht, dann brauche ich es gar nicht machen. Weil eine Spraydose, die ist so klein halt und das Treibgas ist auch nicht so gesund. Und so ein Pinsel, der ist auch schön breit und das ist weithin sichtbar und werde eben eine andere Sprechblase in den Mund hängen, sodass jeder, der da drauf wäre, das sehen muss.
Auf jeden Fall, wir haben jetzt ungeheuer viel Werbefläche, gerade während den Wahlen, und wir können uns, das ist gar kein Eigentumsdelikt, denn man kann sich klar machen, das ist alles bezahlt worden per Parteienfinanzierung von unserem eigenen Geld. Das heißt, wir können ein kleines Eckchen überall reklamieren, das gehört uns, und können unsere Hinweise zu dem ganzen grünen Umweltpropaganda-Wahlrummel durchaus draufsetzen und können auch darauf beharren, dass wir das Recht dazu haben.
Bald werden in Freiburg die ersten Prozesse zum Stromzahlungsboykott laufen. Letzte Woche wurde schon in 4 Haushalten der Strom gesperrt. Stromzahlungsboykott, soll ich es nochmal sagen, es geht darum, 10% von den Stromrechnungen zu behalten, also nicht der FEW zu bezahlen und auf ein Treuhandkonto zu überweisen, um dadurch zu zeigen, dass man die Kernkraftwerke nicht mitfinanzieren möchte. FEW und Badenwerk sind nämlich an der Finanzierung, zum Beispiel von Fessenheim, beteiligt. Zu diesem Thema wollen wir jetzt versuchen, vielleicht eine kleine Serie zum Thema Stromzahlungsboykott zu machen. Und diese Serie möchten wir so nennen: Warum mache ich keinen Stromzahlungsboykott? Also kein Stromzahlungsboykott. Heute unsere erste Wohnung, wo kein Stromzahlungsboykott gemacht wird. Also du wohnst in Freiburg, im Stadtzentrum, kann man sagen.
Ja.
Wohnst du allein oder in einer Wohngemeinschaft?
Ich wohne in der Wohngemeinschaft. Ich wohne in der Wohngemeinschaft und wir hatten eigentlich schon immer vor, auch da mitzumachen. Aber wie das halt so ist, wir haben einen Dauerauftrag, der wird das abgebucht auf der Bank und wir waren im Grunde genommen einfach zu bequem, dahin zu gehen, es zu ändern und es auch auszurechnen und was jetzt über Strom läuft und was über Gas läuft und bis jetzt haben wir einfach noch nichts gemacht.
Seid ihr schon zu diesen Informationsabenden gegangen, die da so laufen? Also jede Woche treffen sich die Leute am Donnerstagabend in der Habsburger Straße 9. Also da treffen sich die Leute, die Stromzahlungsboykott entweder schon mitmachen oder machen möchten. Wart ihr schon dabei?
Nee, ich war auch da noch nicht.
Habt ihr auch unter euch so richtig ernsthaft drüber geredet oder ist es bei euch ganz klar, dass, oh ja, so ist eine gute Sache, kann man schon mitmachen?
Wir haben schon drüber geredet und wir hatten auch fest vor, da mal hinzugehen und da mitzumachen, aber bis jetzt haben wir es einfach noch nicht gemacht. Ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass wir es eigentlich gar nicht mitmachen können, da wir einen Dauerauftrag haben, also es wird jeden Monat ein bestimmter Betrag vom FEW abgebucht und Stromzahlungsboykott kann man nur machen, wenn man monatlich seine Rechnung bezahlt, also genau den Betrag. Und das wiederum geht bei uns nicht, weil wir eine Gasheizung haben und durch die monatlichen Rechnungen in sehr viel teureren Gastarif reinkämen, sodass wir das, also unsere Gasheizung praktisch gar nicht mehr bezahlen könnten und somit können wir auch beim Strobo nicht mitmachen.
Also es ist so, dass wenn man eine Gasheizung hat, dass man, also es eine Pflicht ist, dass das Geld abgebucht wird. Man kann gar nicht eine Gasheizung mit diesem Sondertarif haben und selber überweisen. Das ist die Bedingung. Das heißt, sobald man wieder selber das Geld überweisen will, jeden Monat, muss sie 10% da oder nicht, da abzieht, verliert man so diesen günstigen Tarif. Und das heißt auch, dass die Gasheizung dann überhaupt nicht mehr zu bezahlen ist. Es ist viel zu teuer. Das heißt, alle Leute mit Gasheizung können praktisch keinen Stromzahlungsboykott machen.
Ja, ich kenne auch noch eine Wohnung, wo eine Wohngemeinschaft wohnt und die können auch keinen Stromzahlungsboykott machen. Denn da werden jede Woche die Batterien von dem Sender im Ratsgebiet Fessenheim aufgeladen. Aber ich habe jetzt gehört, dass es auch die Möglichkeit gibt, über Solarzellen, die direkt die Sonnenenergie in Strom umwandeln, dass man damit die Batterien aufladen kann. Nur sind die etwas teuer, die würden einige hundert Mark kosten. Aber vielleicht läuft es demnächst.
Ihr werdet alle aufgerufen, für diese Solarzellen Geld zu spenden,
bitte. Oder für eine Windmühle, die durch den Wind einen Generator treibt, oder durch einen Fahrraddynamo, wo ihr euch draufsetzen könnt, oder wir uns draufsetzen können, und die Batterien aufladen können.
Also, Radio Grünes Fessenheim, Wiedernstraße 15, 78, Freiburg.
Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen, sie haben Gefängnisse und Festungen, ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die ihr Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit kleinkriegen? Ehe sie verschwinden, und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nicht mehr nützt. Dass ihnen das alles nicht mehr nützt. Sie haben Geld und Kanonen, Polizisten und Soldaten. Ja, wozu denn? Haben sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der sie die Stürzenden stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden sie sehen, dass ihnen alles nichts nützt. Und dann können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt. Und dann können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt.
Ich war letzte Woche in einer Ausstellung, die derzeit in der Buchhandlung Jost Fritz in Freiburg in der Wilhelmstraße 15 stattfindet. Das ist eine Ausstellung von Grafiken Clément Moreaus, der auch Karl Meffert oder auch Jupp genannt wird. Am Donnerstag letzter Woche kam der alte Moreau selbst aus Zürich gereist, um mit Besuchern dieser Ausstellung in der Buchhandlung Jost Fritz zu diskutieren. Dass dieses Ereignis von uns, von Radio Grünes Fessenheim, aufgegriffen wird, hat wohl verschiedene Gründe. Clément Moreau hat ein halbes Leben lang in der Illegalität verbracht. In seinen Gebrauchsgrafiken werden immer wieder Ausschnitte aus dieser Welt, da unten, wie er selbst sagt, gezeigt, wo Menschen verfolgt werden, geprügelt, ins Gefängnis geworfen und unterdrückt werden. Die Illegalität ist für die allermeisten in unserem Land etwas völlig Undenkbares, während in unseren Nachbarländern die Zeit der Illegalität als die Zeit der deutschen Besatzung in breiten Bevölkerungskreisen noch im Bewusstsein der Menschen lebt. Also so Erfahrungen mit Illegalität, mit Widerstand dort, wo Unrecht zu Recht wird, machen wir in unserer Region schon seit einigen Jahren, nicht zuletzt mit dem freien, unzensierten Verbreiten von Nachrichten. Das ist schon mal meiner Meinung nach ein Grund gewesen, weshalb ich etwas darüber, über diese Ausstellung erzählen wollte. Ein weiterer Grund, warum ich unbedingt darüber sprechen möchte, ist mir beim Betrachten der Bilder eingefallen. Das sind Bilder, die sofort ganz tiefen Eindruck hinterlassen, wie so ein Plakat, wie ein Foto aus dem Vietnamkrieg, halt Gebrauchsgrafik, wie Moreau das nennt. Zum Gebrauch für alle diejenigen, die irgendwo kämpfen, die mit Worten nicht eindringlich genug sein können. Ich schaue mir so ein Bild an und ich begreife die ganze Scheiße, die in so einem Erziehungsheim herrscht. Damals genauso wie heute. Diese Bilder sind eine ganz besondere Art von Information. Einfach Informationen, wie wir sie mit unserem Sender auch verbreiten wollen. Informationen von denen und über die, die sonst nicht zu Wort kommen eben. Für die das geschriebene Wort etwas Fremdes, etwas sehr Entfremdetes ist. Und hätte ich all diese Gründe jetzt nicht gehabt, so hätte ich wohl doch darüber etwas erzählen wollen, nachdem ich den Clément Moreau selbst erlebt habe. Es war echt ein gutes Erlebnis. Am besten aber, ihr hört jetzt mal ihm selbst zu.
Ich bin an sich ein geborener Grafiker. Ne? Das Zeichnen, das war die Art, mich ausdrücken zu können. Ne? Aber das wurde dann ja bewusst.
Clément Moreau wurde 1903 in Koblenz geboren. Er war von 1914 bis 19 in einem Fürsorgeheim, so eine Art Erziehungsheim ist das, und wurde bereits als 17-Jähriger 1920 von einem Militärsondergericht wegen politischer Delikte zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt, die er voll verbüßen musste. Jetzt wollte ich von ihm wissen, wie er eigentlich zu seinem politischen Bewusstsein gekommen ist.
Ja, das ist aber ganz einfach. Ich kam in diese Bewegung herein, ich hatte davon keine Ahnung, aber mit der Zeit, so wie man lesen und schreiben lernt, lernt man auch so etwas erkennen und verstehen. Gell? Das ist ganz natürlich. Ich war immer mit diesen Menschen zusammen und mit der Zeit habe ich das auch aufgenommen. Ne? Das war ja ganz schön. Gell? Das waren die ersten Menschen, die zu mir menschlich waren. Ne? Dass die da nebenbei auch Kommunisten waren, hat mich nicht interessiert. Interessiert nur insofern, die konnten mich brauchen für gewisse Arbeiten und dann war ich für sie da. Und das wurde mir dann eher so ausgelegt, als wäre ich so ein politisch überzeugter Mensch und hätte das aus Überzeugung getan. Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht, sondern nur aus, weil ich mich dazugehörig fühle. Heute ist das schwer für mich zu verstehen. Eure Art, wie ihr lebt, wie ihr lebt.
Ja, wir leben eben nicht in so einem direkten materiellen Notstand, ne, in dem ihr damals gelebt habt.
Das Materielle und die Not und der Hunger.
Ja.
Und ja, das kennt ihr nicht.
Nee, ich glaube, dass von daher zum Beispiel auch, was ich so beobachte, solange die Ausstellung jetzt steht, wie die Leute reinkommen, wie sie umlaufen, dass ich schon das Gefühl habe, dass einige mit deinen Bildern oder mit deinen Schnitten Schwierigkeiten haben. Und dass es zum Teil
Schwierigkeiten
nachzuvollziehen, was bei dir teilweise auch eben gerade so an, ja zum Teil auch so an so geschichtlichen Pathos drin ist. Zum Beispiel, wenn man die Illustration zum Zement sieht. Ne? Ja. Weil Zement ist für mich das, was gerade geredet worden ist, also Russland, ne? Was du gerade gesagt hast.
Zement. Der Roman von Gladkow, der war für uns damals wie eine Offenbarung. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ist ja auch egal. Das war das, was wir uns vorgestellt haben als eine Zukunft.
Ja, das war so eine exemplarische Geschichte, ne? Ja. Am Beispiel von der Weinfabrik, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Ja. Mit furchtbar viel Optimismus und eigentlich fast mit der Gewissheit, dass es geht, wenn man solidarisch zusammenhandelt. Ja.
Das war es. Eben, du hast das Wort gebraucht. Das war für uns damals der Optimismus. Ne? Wir haben uns vorgestellt, dass eine Welt so aufgebaut werden kann. Ne? Das war wirklich etwas Großes für junge Menschen auch.
Die Gewissheit gibt es aber nicht mehr, ne?
Bitte?
Die Gewissheit gibt es auf keinen Fall mehr, ne? Denn dann, du probierst dann was zu machen und dann kommen die und würgen dir eine rein, ne? Und bis dahin bist du gekommen.
Ja, aber einen Moment, was heißt würgen eine rein? Was meinst du damit?
Ja, halt schicken sie die Polizei oder sowas auf die Art, ne? Wenn du ein Projekt hast, oder was machst du denn?
Wer schickt die Polizei? Ja,
der Staat.
Also wenn...
Aber nicht der Staat. Ja? Russland, das war ja für uns die Vorstellung...
Ja, aber dadurch hattest du die Vorstellung, dass auch in, dadurch hattest du die Vorstellung, dass es auch in Deutschland was machbar ist. Also überhaupt das, was machbar ist. Ah, und, ja. Und jetzt ist es so, dass mir das Gefühl da ist, dass die Sachen nicht machbar sind. Ne?
Weil ja nicht denn das Recht überhaupt, dass etwas nicht machbar ist.
Ja, weil andauernd, wo was versucht wurde, was zu machen, es ziemlich schnell dazu kam, dass es dann nicht ging, ne? Dass dann zum Beispiel die staatlichen Stellen viel zu stark waren, dass man hätte was machen können.
Ja, nur das gab es ja früher auch. Du musst ja nicht denken, dass die offiziellen Stellen uns irgendwie unterstützt oder toleriert haben. Im Gegenteil, wir hatten richtige Kämpfe, aber wir hatten authentische Kämpfe. Ne? Wir mussten uns wehren. Wir lebten in der Illegalität. Ne?
Ja.
Wir haben uns organisiert, wir haben eingesehen, wie wichtig das ist, dass das die Basis ist. Ne? Nein, ich war ein Außenstehender und ich habe es nie nötig gehabt, mich zu organisieren in einer dieser Gruppen, die es damals überall gab. Gell? Es war damals gar nicht vorstellbar, auch die Jugend. Gell? Und ich bin stolz darauf, dass ich nie irgendwo zugehört habe und trotzdem arbeiten konnte und dass die meine Arbeit brauchen konnten. Ich konnte aber leben, ohne in der kommunistischen Jugend zu sein oder in weiß ich was anderem. Gell? Und hatte Kontakt mit all den Menschen, die mit der damaligen Zeit nicht einverstanden waren. Und die meine Arbeiten brauchen konnten. Da waren auch Christliche dabei. Gell? Alles Mögliche.
Was ich dich jetzt noch fragen wollte, also ganz direkt, weil mich einfach interessiert, hattest du mit Leuten wie in Büsam, hattest du mit denen einen direkten Kontakt?
Oder? Ja, persönlich. Erich Mühl, natürlich. Wir waren auch befreundet, ich habe auch bei ihm zu Hause verkehrt, aber ich habe nie zu seinem Verein gehört. Ne?
Also du warst auch kein Anarchist in dem
Sinne? Nein. Gell? Denn der hatte genauso Gruppen wie auch damals die Kommunisten und so weiter. Ne? Das war ein sehr sympathischer Kerl, ne? Persönlich. Aber ich habe mich geweigert, zu einem christlichen Verein zu gehören. Ne? Die hatten genauso, die Anarchisten waren genauso, glaube ich mir. Das ist ja der Witz, wenn irgendwo so ein paar Leute zusammenkommen, dann machen sie Statuten, ne? Und glauben, alles muss da hereingezwängt werden. Das ist die Schwierigkeit. Es gibt so wenig authentische, persönliche Freiheit. Weißt du, was ich meine? No.
Seit 1928 war Moreau Mitglied der Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler in Deutschland. Seit 1929 war er häufiger in der Schweiz und war dort in der Tessiner Landkommune Fontana Martina, wo er an einer gleichnamigen Zeitschrift mitarbeitete.
Ah, das ist was anderes. Schau, das ist ein Schweizer Buchdrucker. Ein Schweizer Buchdrucker, ein hochinteressanter Mann, Fritz Jordi. Der war bekannt mit Lenin, mit all diesen. Der war der Erste, der als Drucker in der deutschen Schweiz während dem Krieg die russische, Literatur rausgebracht hat. Gell? Der war der Erste, der das kommunistische Manifest gedruckt hat. Er konnte sich das leisten, er war von so aus reich. Und Der, wie sind wir da drauf gekommen? Ah, ja. Und der hat dann dieses Dorf da oben gekauft, am Lago Maggiore. Ne? Es war ein verlassenes Dorf. Ne? Es gab so Dörfer, wo so Steinschlag waren, da sind die Bauern weg. Der hatte das gekauft und hat dann versucht, aus dem etwas zu machen. Hm? Er war bekannt, persönlich, war bekannt mit Lenin und mit all diesen Leuten. Und dann hatte er da oben eine Gruppe von Intellektuellen. Ne? Und in dem Dorf gab es auch eine alte Druckerei. Ne? Ganz primitiv. Gell? Druckerei, was heißt das? Wir haben noch einen Tiger mit dem Fuß drucken müssen. Gell? So anlegen. Und es gab einen Kasten mit Satz. Und daraus haben wir dann eine Zeitschrift gemacht. Ne? Haben wir die Hälfte vom Tag draußen im Freien gearbeitet, damit wir was zu fressen hatten. In diesen Kärten. Und die andere Hälfte waren wir da und haben wirklich Arbeit geleistet. Ne? Diese Zeitschrift von Tana Martina, die kann sich schon sehen lassen. Und das war alles so primitiv, das ist, wurde noch mit der Hand gesetzt. Ne? Die eine Seite und dann die andere Seite einen Schnitt gemacht und das dann schnell gedruckt und das dann wieder zurückgelegt und dann die nächste Seite. Ne? So haben wir eine Zeitschrift gemacht, zweimal im Monat rausgebracht. Gell? Es gehört schon doch irgendwie, wie soll ich das nennen, Enthusiasmus. Ne? Es gehört etwas dazu, dass man so lebt, wie wir gelebt haben. Wenn ich das heute alles sehe, soll man gar nicht glauben. Ne? Wir haben uns da die ganze Zeit abgeplagt, wir haben gehungert, ging uns schlecht, aber wir haben sowas gemacht.
Dann im März 1933, als die Nazis an die Macht kamen, musste Moreau fliehen. Er wurde fast geschnappt auf der Flucht in die Schweiz. Dort lebte er dann 2 Jahre ohne Aufenthaltsgenehmigung und ohne Arbeitserlaubnis in der Illegalität unter dem Pseudonym Clément Moreau. März 1935 musste er auch aus der Schweiz verschwinden und floh nach Argentinien.
Das war ja eine ganz neue und andere Welt.
Ja, das hat sich etwas geändert. So, das kann ich jetzt nur bildhaft sagen, so in den Kampfmethoden, oder wogegen du gekämpft hast nach dem Krieg, oder wofür du gekämpft hast nach dem Krieg, wenn man da mal so davon ausgeht, dass der Faschismus
gekämpft, zumindest mal eingesetzt für argentinische Probleme, nicht mehr für europäische. Mhm. Verstehst du? Ich habe selbstverständlich gefunden, das zu zeigen, was Narzissmus ist und so weiter, aber ich war längst integriert in diesem anderen Land. Ja? Mhm. Und im Moment, wo das nicht mehr notwendig war, habe ich auch nichts mehr gemacht über Europa. Ich hatte den Kontakt verloren.
Ja? Hat das vielleicht auch eine Abneigung mitgespielt?
Ich nehme an, ja. Ich nehme an, ja? Das ist ganz selbstverständlich. Aber wenn du irgendwo in einer anderen Mentalität und Welt lebst, hast du zu dem Alten keine Beziehung mehr. Ja? Ich könnte heute gar nicht anfangen hier. Ich habe doch keine Ahnung mehr von der Art, wie ihr lebt, was eure Probleme sind. Ich weiß das wie jeder andere auch. Ne? Und wo man da was machen könnte. Gell? Ich arbeite und lebe heute als Südamerikaner. Und nicht mehr als Europäer. Gell? Ganz im Ernst.
Nach 30 Jahren in Argentinien musste er auch von dort wieder fliehen, nachdem 1962 dort die Militärs an die Macht gekommen sind. Er ging wieder zurück in die Schweiz, wo er seitdem als Gewerbeschullehrer in St. Gallen lebt. Jetzt zum Schluss von meinem Sendebeitrag möchte ich doch noch was hinzufügen. Und zwar, dass ich diesen Versuch sehr gut finde, dass man da in der Buchhandlung Jos Fritz so eine Ausstellung organisiert hat. Endlich kommt etwas Leben in diese öde Bücherlandschaft dort. Man müsste es nur schaffen, dass möglichst viele Leute den Weg in die Hinterräume der Buchhandlung finden. Eine Idee, die mir spontan dabei kommt, ist die, dass man eine Veranstaltung der Volkshochschule Wielerwald dort abhalten könnte oder dass man, was weiß ich, diese Ausstellung für einige Zeit als Wanderausstellung durch die Dörfer um Freiburg umfunktioniert. Sicher gibt es da noch andere Möglichkeiten. Aber zuallererst müsste man mal den Leuten Mut machen, die diese Ausstellung auf die Beine gestellt haben, dass sie weiter so machen wie begonnen. Die Ausstellung ist übrigens noch bis Ende März dort in der Buchhandlung Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg zu sehen. Es lohnt sich echt hinzugehen.
Wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Und an den Küsten liest man steigt wie Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hopfen. An Land und dicke Dämme zu verdrücken. Die weißen Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Wirklich zensieren, wie er grad will. Also denkt dran, ab nächste Woche senden wir am Donnerstag und um 7:30 am Donnerstag um 7:30. Und das ist jetzt das Ende unserer 45. Sendung. Unsere Kontaktadresse Radio Grünes Bessenheim, Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg, Radio Grünes Bessenheim. Bitte schreiben, das tut nämlich verdammt gut. Tschüss. Am Donnerstag, ab März, am Donnerstag.
Das letzte Mal am Freitagabend.
Darauf ja. Trinken wir ein Glas Wein. Saluto. Wer an der Technik sitzt, hat die Macht in der Hand, nicht vergessen. Übrigens, das ist unsere Erkennungsmelodie, gell? Am nächsten Donnerstag kommt die wieder um 7:30. Aber die Elsässer, die kommen immer noch am Freitag um 7:45, also am Donnerstagabend deutsche badische Sendung 7:30, am Freitag elsässische Sendung um 7:45, am Sonntag um 11 kulturelle Sendung auf Französisch. Aber la censure.